Ja, ein bisschen Sehnsucht hat mich schon hierher getrieben. Und der Deal war dafür, dass Karl bei uns predigt. Und eins haben wir auch gelernt: Es lohnt sich, Gottesdienstmoderator oder Moderatorin zu sein, denn dann darf man sich Predigten wünschen. Also, wenn jemand mal hier was hören will von vorne, wisst ihr jetzt, wie das geht. Arbeitet in diesem Moderatorenkreis mit. Und dann habe ich mich richtig gefreut, als ich hier hochkam von Göschwitz und dann die Bagger sah und die LKWs, dann dachte ich, sie werden doch nicht angefangen haben mit ihrem Umbau hier. Wie gut, dass ich etwas Ortskenntnis hatte und dann hierher gefunden habe. Ja, Jona. Kleiner Überblick, wo wir gerade in der Predigtreihe sind. Da ist Jona der Prophet. Gott gibt ihm einen Auftrag, er schickt ihn in eine bestimmte Richtung nach Ninive und er besteigt ein Schiff ganz in die andere Richtung nach Tarsis. Ein großer Sturm kommt und schnell wird klar, dass dieser Sturm erst aufhören wird, wenn Jona umkehrt. Und das tut er dann auch auf eine recht dramatische Weise. Er lässt sich ins stürmische Meer schmeißen, ein großer Fisch verschluckt ihn. Er hat in diesem Fischbauch eine Gottesbegegnung und wird schließlich auf den Strand gespuckt. Und da geht es jetzt weiter mit diesem nassen, vielleicht auch schleimigen Propheten. Er liegt da nun am Strand. Jona Kapitel 3, ich lese es uns vor nach der guten Nachricht Bibel. Nachher werde ich immer aus einer anderen Übersetzung zitieren, aber es ist so schön zu hören. Und da so starke Bilder gemalt werden, glaube ich, ist es einfach schön. Wir machen mal die Augen dann zu beim Lesen und stellen uns das vor, wie das da so ist in Ninive. Und nach der Lesung bin ich einen Augenblick still, dass wir den Text nachklingen lassen können. Zum zweiten Mal erging das Wort des Herrn an Jona und er sagte zu ihm, geh nach Ninive, der großen Stadt, und rufe dort aus, was ich dir auftrage. Diesmal gehorchte Jona dem Herrn und ging nach Ninive. Die Stadt war ungeheuer groß. Man brauchte 3 Tage, um von einem Ende zum anderen zu kommen. Jona ging eine Tagesreise weit in die Stadt hinein. Dann stellte er sich hin und rief, noch 40 Tage und Ninive ist ein Trümmerhaufen. Die Leute von Ninive setzten ihre Hoffnung auf Gott. Und sie beschlossen zu fasten und alle Reiche wie Arme legten zum Zeichen der Reue den Sack an. Jonas Botschaft war nämlich dem König von Ninive gemeldet worden und der stieg von seinem Thron, legte den Königsmantel ab, zog den Sack an und setzte sich in die Asche. Er ließ in der ganzen Stadt ausrufen, hört den Befehl des Königs und seiner Minister. Niemand darf etwas essen oder trinken, weder Mensch noch Rind noch Schaf. Menschen und Vieh sollen den Sack anlegen und laut zu Gott rufen. Alle sollen von ihrem bösen Weg umkehren und aufhören, Unrecht zu tun. Vielleicht lässt Gott sich umstimmen. Vielleicht können wir seinen schweren Zorn besänftigen, und er lässt uns am Leben. Gott sah, dass sie sich von ihrem bösen Treiben abwandten, da tat es ihm leid, sie zu vernichten, und er führte seine Drohung nicht aus. Jona unterscheidet sich von allen anderen Prophetenbüchern im Alten Testament allein schon darin, dass es in ihm keinen einzigen richtigen Prophetenspruch gibt. Kein "So spricht der Herr". Das war, als ich mal Hebräisch gelernt habe, bevor ich Hebräisch vergessen habe, so ein ein Wort, das ich sofort erkennen konnte, war Joma. So spricht der Herr, da brauchte ich gar nicht übersetzen, das sah ich gleich voll, das Alte Testament davon. Und hier gar nicht dieses, so spricht der Herr. Wir lesen hier vielleicht, was dem noch so am nächsten kommt. In dieser Botschaft, die dann der Prophet verkündigt, dieser Stadt, nämlich seine Botschaft ist, noch 40 Tage und Ninive ist kaputt. Das ist alles, was Ninive an Prophetie zu hören bekommt oder was wir von diesem Propheten als Prophetie zu hören bekommen. Wie klingt so eine Prophetie in euren Ohren? Ich finde, es klingt unheimlich schwach. Wir gucken uns mal einen anderen Propheten an, der auch was zu Ninive zu sagen hatte. Ninive, die Hauptstadt des Weltreichs der Assyrer, die schlimmsten Feinde Israels, die brutalsten, kann man so sagen, und gewalttätigsten Herrscher einer Supermacht damals. Und was hat dieser Prophet zu sagen zu Ninive? Und ich lese uns ein paar ausgewählte Verse aus dem Propheten Nahum, zwei Bücher hinter Jona, drei Kapitel Nahum, alles nur Prophetie gegen Ninive. Ausspruch über Ninive. Ein eifersüchtiger und rächender Gott ist der Herr, ein Rächer ist der Herr und voller Grimm. Rache übt der Herr an seinen Gegnern und er grollt seinen Feinden. Der Herr ist langsam zum Zorn und groß an Kraft, doch keinesfalls lässt der Herr ungestraft. Im Sturmwind und im Unwetter ist sein Weg und Gewölk ist der Staub seiner Füße. Er bedroht das Meer und legt es trocken. Der Zerstreuer zieht gegen dich herauf. Bewache die Festung, spähe aus auf deinem Weg, stärke die Lenden, nimm alle Kraft zusammen. Denn der Herr stellt die Hoheit Jakobs wieder her, ebenso die Hoheit Israels. Denn Plünderer haben sie geplündert und haben ihre Weinranken zerstört. Siehe, ich will an dich, spricht der Herrscharen. Ich werde ihre Wagen in Rauch aufgehen lassen und deine Junglöwen wird das Schwert verzehren. Und ich werde deinen Raub von der Erde verschwinden lassen und die Stimme deiner Boten wird nicht mehr gehört sein. Wehe der Blutstadt, Ninive, ganz erfüllt mit Lüge und Gewalttat. Das Rauben hört nicht auf. Siehe, ich will an dich, spricht der Herr der Heerscharen. Ich werde deine Säume aufdecken bis über dein Gesicht und werde die Nationen deine Blöße sehen lassen und Königreiche deine Schande. Ich werde Abscheuliches auf dich werfen, dich verächtlich behandeln und dich zur Schau stellen. Und es wird geschehen, jeder, der dich sieht, wird vor dir wegfliehen und sagen, Ninive ist verwüstet. Wer wird ihr Teilnahme bekunden? Woher soll ich dir Tröster suchen? Das ist doch Prophetie, oder? Guckt euch diesen Unterschied an. Nahum und dann Jona. Noch 40 Tage und alles ist aus. Bei Nahum wird alles Mögliche gesagt. Da wird man zur Brust genommen. Da kehrt man lieber freiwillig um. Und so will man doch Prophetie vielleicht haben. Sie verstört, sie erschreckt, sie beeindruckt. Und Jona, noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Das eine simple Beschreibung ohne Adjektiv, was passieren wird. Kein Grund, warum, wie bei Nahum, wo die Sünden ihnen wie eine Litanei aufgezählt werden. Nichts, auch was sie tun können, keine große pathetische Form, nur in 40 Tagen ist es aus mit euch. Nun meinen vielleicht einige, ja, das ist jetzt schlussendlich der Punkt, an dem der Prophet anfängt, dem Herrn zu gehorchen. Tut er das wirklich? Für mich klingt das eher nach einer intelligenteren Form des Ungehorsams. Nun erscheint es wie so ein unfreiwilliger Gehorsam, so eine demonstrierte Hilflosigkeit. Es gibt ja diese Formen, und vielleicht kennen wir sie ganz gut von unseren Kindern, wenn sie halbwegs intelligent sind, was Kinder ja immer sind. Und alle Eltern mögen mir jetzt einmal verzeihen, wenn ihr Kinder hier habt und die jetzt etwas lernen, was ihr gehofft habt, dass sie die in ihrem Leben lernen werden. Was ist, wenn man etwas tun soll, man aber es nicht tun will. Dann kann man protestieren und sagen, ohne mich, ja, das mache ich nicht. Das führt meist in die Konfrontation. Und das hatte Jona durch. Aber es gibt einen schlaueren Weg, mit dem man auch sein Ziel erreicht. Man sagt, ja klar, ich mache das auch gerne für dich. Also Mami, du willst, dass ich mein Zimmer aufräume, meine Wäsche mache, dass ich das Bad putze? Ja gerne, kein Problem. Und danach machst du dann Folgendes, nämlich du gehst auf kleine Unterpunkte ein, die die Ausführung nicht so leicht machen. Du sagst, ach, kannst du mir nochmal genau sagen, wo das Waschmittel ist und in welche Loch ich das hier in dieser Waschmaschine reintun soll? Ich glaube, das letzte Mal habe ich es komplett falsch gemacht. Ich weiß es nicht mehr. Die Spülmaschine einräumen, sag nochmal, wie geht das genau? Wo ist das Kabel? Oh, wenn ich den Staubsauger aus dem Keller hochhole, dann stolper ich immer darüber. Welchen Lappen soll ich nochmal fürs Klo nehmen? Welchen für das Waschbecken? Ich muss erst nochmal auf Klo und dann komme ich und mache das gleich. Und ich denke, Jona macht das genauso. Okay, die Konfrontation hat nicht geklappt. Ich sage also taktisch klug jetzt lieber ja. Aus der Nummer komme ich nicht mehr raus. Und ich zeige ihm aber, dass er damit keinen guten Propheten beauftragt hat. Ich mache das so schlecht, dass er denkt, ich habe wahrscheinlich doch den Falschen ausgesucht. Gut, ich gehe in die Stadt, ich befolge aber nur das, was er mir gesagt hat. Und ich gebe die schlechteste Prophetie ab, die ich nur möglich abgeben kann. Es gibt keine Info, warum sie umgebracht werden sollen. Es gibt keine Chance von Umkehr. Und ich und du, Gott, du wirst sehen, dass das nicht funktioniert, wenn ich das hier so mache. Und was nun passiert? Vers 5. Die Leute von Ninive setzten ihre Hoffnung auf Gott. Und sie beschlossen zu fasten und alle, Reiche wie Arme, legten zum Zeichen der Reue den Sack an. Sacktuch, ein rauer Stoff, aus Haaren oft gemacht und für Säcke und plumpe Kleider genutzt. Das kratzt so richtig, ja. Wenn Kleidung ein Sinnbild ist für Buße, für Umkehr, für Reue, dann wird immer das Sacktuch getragen, auf dem Leib getragen, nichts drunter, ja. Nicht der Kaschmirpullover und dann den Sack drauf, sondern es sollte stechen, es sollte unangenehm sein. Man hat darin geschlafen, das tat man in der Antike und das zeigte etwas, ein Symbol für Buße, für Reue und Umkehr. Und sehr nett ist in diesem Vers, finde ich, die Bemerkung, dass hier steht, die Leute von Ninive glaubten Gott. Jona kommt da gar nicht vor. Sie glaubten nicht dem Propheten, sie glaubten Gott. Ihm wird keine Referenz erwiesen. Er ist doch der, der aus dem Sturm kommt und er bekommt keine Ehre. Und dann ist es so interessant, was der Erzähler hier mit Jona macht. Er stellt ihn so gar nicht vorteilhaft dar. Er gibt wohl die schlechtest jemals gegebene, in der Weltgeschichte gehaltene Prophetie ab. Und diese Prophetie bewirkt etwas, was kein anderer Prophet durch seine prophetische Worte bewirkt hat in der Weltgeschichte. Jona läuft durch die Stadt mit dieser halbherzigen Botschaft wie ein uninteressierter und bockiger Teenie. Jona, ihr habt nicht mehr lange, ist mir aber egal. Und dann jeder von den Größten bis zu den, Größten bis zu den Kleinsten, ja, fantastisch, kehren um. Ein weiteres Detail ab Vers 6. Jonas Botschaft war dem König von Ninive gemeldet worden und der stieg von seinem Thron, legte den Königsmantel ab, zog auch den Sack an und setzte sich in die Asche. Und er ließ in der ganzen Stadt ausrufen, hört den Befehl des Königs und seiner Minister, niemand darf etwas essen und trinken, weder Mensch noch Rind noch Schaf. Menschen und Vieh sollen den Sack anlegen und laut zu Gott rufen und alle sollen sie von ihrem bösen Weg umkehren und aufhören, Unrecht zu tun. Der König hört vom Hören sagen, man trägt ihm das zu, ja. Da ist einer in der Stadt unterwegs und der sagt, in 40 Tagen sind wir alle kaputt. Und der springt auf, Proklamation, keiner darf mehr was essen, keiner darf mehr was trinken. Und der König sagt nicht nur, ja, ich habe verstanden, wahrscheinlich bin ich der Böse in diesem Spiel, sondern Jeder Mensch hier in dieser Stadt, jedes Tier sollen Buße tun. Und das finde ich etwas sehr Interessantes. Nirgends in der Antike wird davon geschrieben, in keiner anderen Schrift lesen wir davon, dass auch Tiere beim Fasten beteiligt werden. Und das steht mir so ein bisschen wie so ein Comic vor den Augen und ich finde, jetzt gewinnt irgendwie so eine Satire den Raum, es wird lustig. Die Kühe sollen nicht mal am Gras lecken und die Hühner dürfen keinen Wurm aufpicken. Ja? Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll, eine Ziege am Fressen zu hindern. Das schaffen wir nicht mal mit unserem Hund, den wir als wohlerzogen bezeichnen. Ja? Nun, aber wenn der König das befohlen hat, dann werden die Tiere sich sicherlich daran halten. Und dann kommt es noch besser. Mann und Tier sollen Sacktuch anziehen, Bußgewänder. Stellen wir uns mal eine Ziege so bekleidet vor, ja? Oder ein ganzer Taubenschlag. Alle in Sacktüchern flattern sie da rum. Also Jona ist ein lustiges Buch. Er malt uns Ziegen und Hühner vor Augen, die in Sackleinen durch die Ställe laufen. Und so unwahrscheinlich das klingt, das sind so die stärksten Bilder, die jemals über Buße, über Umkehr gezeichnet wurden. Und kein Prophet war jemals in der Geschichte der Menschheit so erfolgreich mit seiner Predigt. Und dann noch ein Geheimnis, Jona sagt ja nur 40 Tage, alles putt. Warum will Gott zerstören? Keine Aussage. Kann man was dagegen tun? Keine Auskunft. Und der König weiß es doch. Er sieht klar, warum und was nun zu tun ist in diesem Moment. Jeder soll umkehren, sagt er, von seinem bösen Weg und der Gewalttat, die an seinen Händen ist. Wir sollen, können, ja, doch was tun und das tun wir. Wir demütigen uns, wir ziehen Sacktuch an, wir fasten. Vielleicht, vielleicht. Zweimal vielleicht in dem Text. Nie gab es etwas Vergleichbares. Und Jona wird da wohl wieder gestaunt haben, wie anders es läuft, als er doch gedacht hat. Und das Staunen bleibt ihm ja in dieser Geschichte erhalten. Ich soll in Ninive prophezeien? Kann ich ja gleich versuchen, das Meer auszulöffeln? Das ist lächerlich, das ist unmöglich. Ich fahre nach Tarsis, aber nun bin ich doch hier. Und wie motiviert man ja selber an Aufträge rangeht, die man gar nicht schaffen kann, das wissen wir vielleicht selber, ja? Lächerlich, unmöglich. Und jetzt, ups, habe ich ja gar nicht gerechnet. Ich wurschtel da meine Prophetie hin und plötzlich, wumms. Und alles das will uns natürlich nicht zeigen, zuerst, dass Jona wohl doch so ein unheimlich begabter und hervorragender Prophet ist, sondern es zeigt uns etwas über die unendlichen Möglichkeiten Gottes, der in unserer Mitte ist. Selbst wenn wir sagen, unmöglich, brauche ich gar nicht erst versuchen, geht nicht. Und was dann als nächstes passiert, das ist für mich so das Stärkste in diesem Abschnitt und es ist auch das, was Nahrung, was Wachstumsboden auch für unseren Glauben oder für unser ganzes Leben ist. Und ich denke, dass es dazu verfasst wurde, um uns etwas darüber zu sagen, wer unser Gott ist, dem wir dienen. Und es wird etwas über seine Natur, über seinen Charakter, über sein Wesen gesagt. Und ich will uns das noch einmal vorlesen, dass wir das verstehen, man kann es so leicht überhören. Der König erklärt, warum er diese Forderungen nach Buße, nach Sacktuch und sowas alles stellt. Wer weiß, sagt er, vielleicht wendet sich Gott, lässt sich gereuen und kehrt um von der Glut seines Zornes, sodass wir nicht umkehren. Vielleicht wendet Gott sich um, vielleicht lässt Gott sich gereuen, vielleicht kehrt Gott um. Hier wird von der Reue Gottes gesprochen. Gott kehrt um. Von der Bedeutung kann man auch übersetzen, Gott tut Buße. Der König sagt also, vielleicht tut Gott ja Buße, kehrt um, bereut das Unheil und den Ärger und die Strafe, die er für uns beschlossen hat, sodass wir da nicht umkommen. Vielleicht kehrt Gott um. Das ist eine große, ja fast verrückte Erwartung, die jemand hier äußert. Und wie klingt das in unseren Ohren? Wir sind anstößig. Ein Gott, der umkehrt, der Buße tut, der etwas bereut. Was wird Gott darauf tun, auf dieses vielleicht vermessene Erwarten von Menschen? Dann lesen wir, und Gott sah ihre Taten, dass sie von ihrem bösen Weg umkehrten. Und Gott ließ sich des Unheils gereuen, das er ihnen zugesagt hatte anzutun, und er tat es ihnen nicht. Er ließ sich gereuen. Hier steht nicht von Mitleid, hier steht nichts von Erbarmen. Na, da hatte Gott Erbarmen, da hatte Gott Mitleid mit ihnen, sodass er es nicht brachte. Gott bereut das Böse und das Unheil, das er angekündigt hat. Anstößig? Ein souveräner Gott wird sich doch nicht gereuen und sagen, sorry für das, was ich hier vorhatte. Der ist doch unveränderbar, der ändert sich doch nicht. Hier ist das aber gesagt und an manch anderer Stelle, gerade im Alten Testament, von der Reue Gottes gesprochen wird. Mose hat das ein paar Mal durch. Und der Erzähler dieser Passage, denke ich, versucht uns was Wichtiges über die Natur, das Wesen, den Charakter, die Identität Gottes zu sagen. Die Frage ist, was auf Erden will er uns denn sagen, dass Gott das Böse gereut, das er tun wollte? Was soll das sein? Warum sagt er uns das? Könnt ihr sagen, weiß ich auch nicht. Aber diese Frage war so wichtig, die wollte ich euch stellen. Ihr könnt mich ja mal wieder einladen. Ich weiß es wirklich nicht. Ich will nur vielleicht mal einen Hinweis versuchen. Vielleicht habt ihr alle schon einmal folgende Szenen beobachtet. Da sitzt eine Mutter mit ihrem Säugling, ihrem Baby, und die beiden beeinflussen sich, kommunizieren gegenseitig ohne Worte, die können das. Wie tun sie das? Wenn das Baby lächelt, was wir alle so mögen, was macht dann die Mutter? Wird natürlich wütend. Nein, sie lächelt zurück. Und das tut sie einfach ohne zu überlegen, ohne sich dafür zu entscheiden. Es geschieht ganz automatisch. Lächeln bringt Lächeln. Und dann gibt es vielleicht diese Situation, dass sich das Gesicht des Babys irgendwie so zusammenzieht. Plötzlich guckt es so ganz besorgt, fängt an zu schluchzen. Ein bisschen länger her, ich weiß nicht mehr so genau, wie das geht. Und schreit vielleicht sogar, und in diesem Moment ändert sich dann auch der Gesichtsausdruck der Mutter. Das Lächeln wird zu einem Ausdruck der Besorgnis und es spiegelt das wider, was das Gesicht des Kindes ausdrückt. Und so entwickelt sich Vertrauensverhältnis zwischen Kind und Mutter, sagen die Wissenschaftler. Und es zeigt dem Kind, dass man dran an ihm ist, dass man es versteht, in einer Zeit, in der Worte für das Kind noch gar nichts bedeuten. Es begreift, hier versteht mich jemand, hier nimmt mich jemand wahr, meine Gefühle, wie ich sie nur äußern kann, aber ich kommuniziere. Und so vertraut sich das Kind seinen Bezugspersonen immer mehr und mehr an und die Beziehung gewinnt Tiefe. Das Widerspiegeln, das Gefühl, verstanden zu werden, meine Signale kommen an, ist absolut wichtig für den Aufbau von Vertrauen in menschlichen Beziehungen. Es beginnt im Säuglingsalter und heute geht es uns genauso. Wir als Erwachsene haben das auch gelernt, wiederzuspiegeln. Und das passiert bei uns oft auch ganz automatisch. Wenn jemand zu mir kommt mit einem ärgerlichen oder grimmigen Gesicht, weil er irgendwas nicht mochte, was ich in der Predigt gesagt habe, ja, und ich würde dann anfangen zu lachen, einfach nur, wenn er so kommt, der würde wahrscheinlich noch ärgerlicher werden. Aber wenn jemand auf mich zukommt und Ärger in seinem Gesicht hat, dann findet das automatisch meist in mir auch eine Antwort. Ich werde ihn vielleicht besorgt angucken. Ich werde ernsthaft werden und mir das Lächeln verkneifen. Vielleicht werde ich auch selber ärgerlich oder aggressiv. Und ich will rausfinden, wo der Ärger besteht. Wir haben die Fähigkeit, Emotionen, Gedanken und Absichten des anderen zu erkennen und angemessen mit Trauer, mit Freude, Hilfsangebote zu reagieren. Das nennt man Empathie. Und wer das nicht kann, wer solche Stimmungen bei anderen nicht lesen kann, ist krank. Eine Form des Autismus. Diese Menschen haben es sehr schwer in dieser Welt, das können wir uns alle sicher vorstellen. Wenn zum Beispiel jemand strahlend zu dir kommt, ja, dann sagst du vielleicht sogar, ach Mensch, so gerne wäre ich jetzt auch so drauf. Aber du guckst sie nicht grimmig an in dem Moment, selbst wenn du vielleicht so empfindest. Du lächelst ihn irgendwie auch an, spiegelst etwas zurück. Dasselbe geschieht mit Sorge, dasselbe geschieht mit Trauer. Du weinst mit jemand und dieses Spiegeln vertieft in Beziehungen Vertrauen, vertieft Beziehungen und zeigt dem anderen, du bist nicht allein, ich bin nicht allein. Da ist einer mit mir, du zeigst ihm, ich treffe dich da, wo du bist, absolut wesentlich und wichtig für Beziehungen. So. Und was Gott in diesem Abschnitt tut, finde ich äußerst göttlich, wie er Menschen hier auch widerspiegelt. Die Leute von Ninive kehren um, tun Buße über ihr Böses. Und das Böse ist nicht wenig, ist beträchtlich. Nahum erzählt davon. Und was tut Gott? Gott kehrt um von dem Bösen, das er beschlossen hatte zu tun. Und das ist faszinierend. Dafür gibt es keinen Grund, er hat es nicht nötig. Und diese Umkehr ist für ihn letztlich auch ein demütigender Akt. Umkehr ist immer demütigend. Wenn man etwas bereut, umkehrt, dann sagt man damit demütig und bescheiden, ich habe hier falsch gelegen. Und das ist Gott, der sich selbst demütigt, um sich so Menschen zu zeigen. Ihr seid nicht allein. Ich bin nicht nur der kosmische Weltenrichter weit über euch. Ich bin der liebende, in eine Beziehung tretende, lebendige Gott direkt neben dir, der dich fragt, und wie geht's? Was fühlst du? Und was in dir ist, das fühle ich auch. Das empfinde ich auch. Zeig es mir. Ich will fühlen, was du fühlst. Ich möchte nämlich, dass du nicht alleine bist. Dass du es lernst, mir zu vertrauen. Und dass Gott umkehrt, dass ihn etwas reut, dass er Buße darüber tut, das finde ich so faszinierend. Das ist etwas, was er nicht tun muss und nicht tun braucht. Das tut er auch nicht für sich, sondern er tut es für die Menschen, dass er sich an dieser Stelle so demütigt. Und das Bewegende hier ist, schon im Buch Jona zeigt Gott damit voraus, was er in Jesus tun wird. Ich habe das nie überprüft, aber mal gelesen, dass Jona das alttestamentliche Buch ist, das Jesus wohl am meisten mit inhaltlich zitiert. Und du sagtest, in eurem Glaubenskurs kommt das hier auch ganz andauernd. Wir lesen das im Philipperbrief. Jesus erniedrigte und demütigte sich selbst. Er nahm die Natur und Gestalt eines Dieners, eines Sklaven an. Und das ist das, was Gott hier tut. Er hat kein Problem damit zu sagen, ich muss nicht immer die Gottesnummer durchziehen. Ich kann auch das an Erfahrung teilen, was du erlebst. Das ist, warum Jesus gekommen ist. Gott entschied sich, einen Körper zu bekommen, um mit uns zu sein. Und auch hier wieder ein großes Beispiel für die Bedeutung von Inkarnation, was wir Weihnachten feiern, das nicht nur vom großen Rettungshandeln her betrachtet werden muss. Er wurde einer von uns. Und der Grund dafür ist, dass er extrem danach sucht und auch so handelt, dass wir als Menschen ihm vertrauen können. Dass wir ein Gefühl von Bindung an ihn entwickeln können. Und das ist ein tiefster Wunsch, umgesetzt zu sehen, dass wir uns nicht allein auf der Welt fühlen und Gott da oben. Viele von uns beten wahrscheinlich, dass Gott sie von Dingen befreit, die für sie unangenehm sind. Und das ist total verständlich. Und damit sollte man auch nie aufhören. Aber oft sagt Gott dann auch, anstatt dich davon zu befreien, will ich da reinkommen. Und du wirst sehen, dass das, was du so gerne loswerden willst, doch vielleicht gar nicht so schlecht ist oder anders werden kann, wenn ich bei dir bin, wenn ich mit dir bin. Und meine große Hoffnung ist, dass wir dieses göttliche Spiegeln in unserem Leben erfahren. Wo bist du gerade in deinen Gedanken und Gefühlen? Und wo willst du, wo brauchst du es, dass Gott das aufnimmt und dir etwas widerspiegelt? Wo soll er reinkommen? Wo soll er dir ganz nah sein? Wo du denkst, er ist da oben, aber er ist nicht da oben, er ist bei dir. Bist du ärgerlich über Dinge? Möchtest du, dass Gott da mit hineinkommt mit dir und mit ärgerlich ist? Bist du traurig? Möchtest du, dass Gott dich da an die Hand nimmt und mit dir weint, mit dir trauert? Bist du fröhlich? Möchtest du, dass Gott dich an die Hand nimmt und einen Freudentanz mit dir aufführt? Keine Angst, mit manchen freut er sich auch weniger euphorisch. Bist du voller Sorge? Möchtest du das mit ihm an seiner Hand Schritt für Schritt tun? Wie auch immer, ich wünsche dir, dass Gott dir schlussendlich sein Herz offenbart, seine Gefühle. Und dass du empfindest, dass du in all dem nicht allein bist, was du empfindest. Und dass wir das miteinander und füreinander genauso tun und einander so auch die göttliche Nähe widerspiegeln. Und möget ihr diese Liebe in eurem Leben, in euren Herzen widerspiegeln, in euren Beziehungen. Dabei segne euch Gott. Ich möchte mit uns beten.